Aber Osterturnier gegen HSV ist ja nicht international.
Ja, aber das erzähle ich dann gleich. Warum das international ist.
Okay.
Nicht gegen, mit. Das ist das Entscheidende.
Mit international, nicht gegen international. Die gegen internationale.
Hast du die Lose hier?
Ja, no, jetzt neu, ja.
Kein Trainer der Welt kann im Moment was dafür, wenn man so beschissen Fußball spielt.
Adler kommt raus, Marin, das Tor für den FC St. Pauli.
Ein großer Tag für St. Pauli, ein kämpferisch wie spielerisch verdienter Sieg.
Moin, ich bin Selina.
Ich bin Christopher.
Ich bin Christoph.
Ich bin Thomas.
Und das hier ist FCSP-Geschichten, das N in Klammern, der offizielle Podcast des FC St. Pauli Museums.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf dem Podcast-Streaming-Dienst eurer Wahl. Wir erzählen euch heute etwas über das Thema FC St. Pauli international. Das ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Wir haben, glaube ich, auch sehr, sehr breit gefächerte Geschichten dazu. Und ich glaube, es ist alles relativ selbsterklärend, denn es geht im weitesten Sinne darum, der FC St. Pauli in internationalen Spielen, wie wir sie ja alle schon öfter erlebt haben, natürlich nicht, kleiner Scherz, wir haben natürlich noch nie international gespielt, für alle, die vielleicht historisch noch nicht so bewandert sind, wir warten noch auf das erste internationale Spiel in Europa gegen Vojvodina, Novi Sad oder Levski Sofia oder West Ham United, man weiß es nicht. Wir warten noch gespannt.
Ich spiele mal den Schlauberger und sage, wenn man die Freundschaftsspiele mal beiseite lässt.
Wir könnten ja theoretisch jetzt einfach mal so, weil wir so ganz dynamisch sind, schon direkt in die Losung gehen, beziehungsweise, falls ihr den Podcast noch nicht kennt, Christoph, Selina und ich, Christopher, wir haben drei Geschichten vorbereitet zu einem übergeordneten Thema, in diesem Fall FC St. Pauli international. Thomas ist unser Schiedsrichter und unser Losemeister und er wird auch immer wieder zu unseren Geschichten auch Ergänzungen anbringen, die wir vergessen haben, weil wir uns mal wieder erst in der Nacht davor mit dem Ganzen beschäftigt haben.
Das schien so anhand der Daten, wann die Sache, egal. Ich muss übrigens erstmal zu meiner Schande gestehen, meine, wie immer, so schön bemühten nachhaltigen Lose sind irgendwie weg. Ich habe keine Ahnung, wo die geblieben sind. Ich habe nämlich neue gemacht jetzt. Musste leider sein. Und werde diese jetzt mal losen. Ups.
Es handelt sich hoffentlich um recyceltes Papier.
Das weiß ich ja nicht. Ich habe es einfach, nee, beziehungsweise Christopher hat es mir in die Hand gedrückt, Christopher.
Auch da hinten steht aus dem Kopiervertrag oder so, ne, was wir hier so verwenden.
Genau, eigentlich also nach dem Einscannen geht es in Salzpapier, genau.
Der Vertrag von Hürzeler, der ist ja dann jetzt, aber sie haben dann einfach doch noch einen neuen ausgedrückt. Schön, dass es geklappt hat.
Das war der Vertrag von Christopher Buchtmann. Den braucht man ja nicht mehr.
Nein, es ist der Vertrag von Selina. Für eine Geschichte in diesem Podcast.
Hooray!
Drei-Jahres-Vertrag.
Muss ich auch noch anfangen.
Ja, das ist nun mal die Spielregel.
Okay, ich steige einfach mal ein. Am 20. April 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg, fand im Wankdorfstadion in Bern ein Länderspiel zwischen der deutschen bzw. großdeutschen Nationalmannschaft und der Schweiz statt. Großdeutsch, weil sich die deutsche Nationalmannschaft nach dem sogenannten Anschluss Österreichs aus deutschen und österreichischen Nationalspielern zusammensetzte. Auf dem Platz standen an diesem Tag deutsche Fußballlegenden wie Fritz Walter und Helmut Schön. Und mit dabei war auch FC St. Pauli-Star und NS-Posterboy Karl Müller. Und ein weiterer Hamburger Abwehrspieler Hans Rode vom ETV. Vor mehr als 30.000 ZuschauerInnen ging die großdeutsche Nationalmannschaft in der 32. Minute 1:0 in Führung. Allerdings nicht dank Fritz Walter oder Helmut Schön. Torschütze war der Österreicher Willi Hahnemann, der normalerweise für Admira und Wacker Wien kickte.
Ja, damals waren das noch zwei Vereine.
Richtig. Der Vorsprung hielt allerdings nicht besonders lange an. In der 41. Minute kam der Ausgleich, in der 77. Minute der 2:1-Siegtreffer für die Schweiz. Großdeutschland ging als Verlierer vom Platz. Das Urteil der deutschen Sportpresse fiel tags darauf relativ wohlwollend aus. Man habe gut gespielt und am Ende einfach Pech gehabt. Schade, aber kann passieren. Oder? Das kam im nationalsozialistischen Deutschland sehr auf den Blickwinkel an, wie sich schnell zeigte. Josef Goebbels, der Sport als eines der wichtigsten Propagandainstrumente zur Inszenierung der, in Anführungszeichen, Volksgemeinschaft begriff, soll getobt haben, als er von dem Ergebnis erfuhr. Überliefert ist ein Brief von Goebbels an Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten. Es dürfe am 20. April in Zukunft kein Sportaustausch gemacht werden, wenn das Ergebnis im geringsten zweifelhaft sei. Warum? Weil der 20. April, Adolf Hitlers Geburtstag, im sogenannten Dritten Reich eine besondere Rolle zukam. Eine deutsche Niederlage am Führergeburtstag, so erinnert sich Helmut Schön später, grenzt an Hochverrat und Majestätsbeleidigung. Tatsächlich feierten viele Schweizer Fans den Triumph über Nazi-Deutschland teilweise wie einen politischen Sieg, also den sportlichen Triumph über Nazi-Deutschland. Auch wenn von offizieller Seite der freundschaftliche Charakter der Partie betont wurde, um die Deutschen ja nicht zu provozieren. Nach dem 20. April 1941 gab es zwar noch einige Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft, aber keine mehr an Hitlers Geburtstag. Erst nach der deutschen Kapitulation in Stalingrad und der Ausrufung des totalen Kriegs im Februar 1943 wurden internationale Sportveranstaltungen dann vollständig gestrichen. Warum erzähle ich euch das und was hat diese Story abgesehen von Karl Millers flüchtiger Beteiligung mit dem FC St. Pauli zu tun?
Gute Frage.
Es geht um Kontext und um Geschichtsbewusstsein und darum, was passiert, wenn beides bei der Planung von Sportereignissen unter den Tisch fällt. Auf den Tag genau, 53 Jahre nach dem Länderspiel gegen die Schweiz, von dem ich euch gerade erzählt habe, sollte nämlich 1994 erstmals wieder ein Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft am 20. April stattfinden. Dieses Mal nicht gegen die Schweiz, sondern gegen England. Und nicht im Ausland, sondern in Hamburg. Richtig gehört. Für Hitlers 105. Geburtstag hatte der DFB die englische Nationalmannschaft zu einem Freundschaftsspiel ins Volksparkstadion eingeladen. Am Vorabend, also am 19. April, sollten die B-Kader beider Mannschaften gegeneinander antreten. Am Millerntor. Und die FC St. Pauli-Fans so, Moment mal. Ich zitiere aus dem Übersteiger vom 3. Dezember 1993. Das ist doch nicht ernst gemeint, war die allgemeine Reaktion derer, die mit dieser Nachricht konfrontiert wurden. Das muss verhindert werden, egal wie, war dann die Reaktion nach dem ersten Schreck. Man muss sich dieses Szenario gar nicht groß vorstellen. Horden anreisender, Geburtstag feiernder Faschos aus Deutschland und England, Tausendschaften Polizei und irgendwo dazwischen wir oder was. Und das alles, um endlich im Konzert der Großen dabei zu sein? Bei den Vereinen, die vom DFB gnädigerweise ein Länderspiel überlassen bekommen? Nein, danke. Wir verzichten gerne und setzen alles daran, diese Spiele zu verhindern. Wir werden es nicht zulassen, dass an diesem Abend unser Millerntor zur mediengerechten Bühne prügelgeiler Faschisten, ob deutsch oder englisch, umfunktioniert wird. Auch wenn von uns niemand ins Volksparkstadion geht, das A-Spiel betrifft auch uns. Denn was werden die Horden nach dem Spiel machen? Genau, auf den Kiez, Party machen. Und wahrscheinlich so nebenbei eine kleine Ausländerjagd veranstalten und oder den Hafen angreifen.
Gute Voraussetzungen.
Um diese Spiele zu verhindern, egal wie, wurde dann ein Aktionsbündnis von interessierten Gruppen und Einzelpersonen gegründet. Beim Heimspiel gegen Wolfsburg am 3.12.1993 wurden am Millerntor 7000 Flugblätter verteilt. Unterzeichnet von einem breiten Spektrum von Personen und Gruppen. Und wenn ich breites Spektrum sage, dann meine ich vom Fanclub Neuwiedental über das Hafenstraßenplenum bis zu Blind Guardian und Tabakwahn Klatowski.
Blind Guardian?
Ja. Und Tabakwahn Klatowski.
Großartige Band.
Tabakwahn Klatowski, wer kennt sie nicht?
Genau. Experimentell, aber gut.
Thomas, kannst du uns sagen, wie Blind Guardian auf dieser Liste gelandet ist eigentlich?
Ich vermute es fast. Also ich damals guter Bekannter von mir, der war sehr eng mit der Band und war auch damals noch auch deutlich mehr hier zugange im Fanladen, Übersteiger-Umfeld. Und ich vermute mal stark, dass er das irgendwie mit initiiert hat, dass die da unterschrieben haben, ziemlich sicher sogar.
Das macht Sinn, ja.
Blind Guardian.
Übrigens der Mensch, der mich hier, was ich in der letzten Folge erzählt habe, der mich hier mitgeschnackt hat das erste Mal zum Millerntor. Der gleiche Mensch.
Ah. Oh, Grüße.
Ja. Liebe Grüße.
So ein kleines Hallo Jens.
Naja, jedenfalls gab es dann diesen Flyer und auf der Vorderseite des Flyers, der übrigens knallrot war, also quasi Jolly Rouge ohne Jolly, stand ganz groß: kein Länderspiel am 19. 20. April. Wer mit uns protestieren will, hält bei Anpfiff des Spiels diese Seite hoch. Ganz wichtig, diese Seite, die andere war nämlich nicht rot. Darunter kleingedruckt die Bemerkung: kurz vor der Drucklegung dieses Flugblatts erreichte uns per Fax die Nachricht, dass der DFB den FC St. Pauli benachrichtigt hat, dass das Länderspiel am 19.04.94 aus, in Anführungszeichen, technisch-organisatorischen Gründen abgesagt ist. Noch Fragen? Fragezeichen. Ja, ich habe da noch Fragen. Was genau sind technisch-organisatorische Gründe?
Ich kenne das nur aus der, Konzertbranche. Aus technischer organisatorischen Problem heißt zu wenig Karten verkauft.
Ah, in diesem Fall war es was anderes. Ich zitiere DFB-Pressesprecher Wolfgang Niersbach. Wir wussten nicht, dass nebenan Dom ist. Es gibt ja gar keine Parkplätze. Ach so, Parkplätze, klar, deswegen finden ja auch keine Heimspiele statt, wenn Dom ist.
Nee, wird abgesagt dann.
Naja, in Verbindung mit der Angst vor Gewaltexzessen durch Nazi-Hooligans reichte die Parkplatzsituation dann anscheinend für eine Absage. HSV-Präsident Ronald Wulff bezeichnete den Ausfall als, Zitat, Skandal und klagte, es muss doch möglich sein, dass in Hamburg Länderspiele stattfinden. St. Paulis Manager Jürgen Wehling setzte noch einen drauf und bezeichnete die Situation als, Zitat, Trauerspiel. Es sei schade, wenn aus einem Fußballleckerbissen ein Politikum gemacht werde.
Der Fußballleckerbissen zweier B-Teams, ja, sicher, aber gut.
Ich frage mich eh, wer sich das angeguckt hätte. War das so ein Ding?
Jürgen Wehling wahrscheinlich.
B-Teams? Keine Ahnung.
Also das war damals eigentlich schon eher so ein Auslaufmodell, das wurde dann ja auch irgendwann nicht mehr verfolgt so richtig. Also offizielle B-Nationalmannschaften gab es ja. Früher war das noch wichtiger, aber dann irgendwann auch nicht mehr.
Aber man sagt, glaube ich, trotzdem bis heute A-Nationalmannschaft.
Ja, das ist immer noch so ein, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen um Abgrenzen zu den Juniorenteams, vermute ich mal. Aber ja, egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig.
Es gab nochmal das Team 2000, glaube ich, zur WM.
2006.
Perspektivteam, ja. 2006. Ja. Mit Ronald Maul und
Thomas. Ja, das war nochmal so eine Neuauflage davon, genau, ja.
Das Hamburger Abendblatt witterte gar einen Skandal, weil es zu den UnterzeichnerInnen des Anti-Länderspiel-Aufrufs zu der, Zitat, Union aus Autonomen und St. Pauli-Freaks, auch vom Verein bezahlte MitarbeiterInnen des Fanladens gehörten.
Ja, das ist ein großer Skandal, ja.
Die Aktion, so Abendblatt-Redakteur Jens Meyer, habe dem FC St. Pauli einen Imageverlust und einen finanziellen Ausfall in sechsstelliger Höhe eingebracht. Außerdem sei dem ohnehin angeschlagenen Ruf der Sportstadt Hamburg ein massiver Schaden zugefügt worden.
Ich finde das Understatement eigentlich schon empörend. Man hätte sieben- oder achtstellig sagen müssen. Hätte das noch viel besser, ne?
Achtstellig.
Ja, noch heute ist das Image des FC St. Pauli wirklich tief angekratzt. Deswegen.
Ja. Mhm.
Ja.
Im Gegensatz zu dem vom DFB.
Eben, also DFB muss man echt sagen, ne? Die DFB-T-Shirts in hippen Vierteln, urbaner Gegenden, springen einem nur so ins Auge.
Aber ja, wir haben ja immer noch das A-Länderspiel vor der Brust oder so.
Apropos DFB-Merch, wusstet ihr eigentlich, dass das Logo des DFB an den Walknut, den sogenannten Wotansknoten, angelehnt ist?
Das war mir jetzt so nicht klar, nee.
Nee.
Im Nationalsozialismus ein Symbol für Blut und Boden, heute beliebtes Tattoo-Motiv in der rechten Szene.
Ja, DFB. Man bleibt sich treu, würde ich sagen.
Das wusste doch niemand da.
Hat man alle.
Info habe ich übrigens von der Webseite des DFB. Aber.
Achso, okay, dann wusste er das.
Achso, wir arbeiten auf, aber ändern dann auch nichts. Das ist auch ganz cool.
Ja, das ist so dokumentiert. Ist übrigens so, aber es hat jetzt also auch nicht dazu geführt. Na, egal.
Okay.
Mhm. Ja. Am 10. Dezember 1994 nahm der Diskurs dann nochmal eine ganz neue Richtung, als sich die, Achtung, Deutschland-Hooligans, in Klammern wortführend Hamburg-Ultras, Hooligans des Hamburger SV, per Fax zu Wort meldeten und ihre Sicht der Dinge schilderten. Ich würde dieses Fax gerne auszugsweise einmal vorlesen lassen von Thomas.
Ich finde das toll. Fax und HSV ist eigentlich immer gut.
Ja, also tatsächlich, wir haben das Fax hier vorliegen. Das ist dankenswerterweise uns aus dem Nachlass von Christian Hinzpeter zugekommen.
Kurze Frage, das Fax ging an den FC St. Pauli,
an die Geschäftsstelle. Ist adressiert an, Thomas, lies mal.
Liebste St. Paulianer, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt an den Verein ging oder an den Fanladen, also auf jeden Fall ist
das, was ich da oben angemarkert habe.
Also Brief an die St. Pauli Fanzines, stimmt, genau, also dann ist es wahrscheinlich eher im Fanladen gelandet erstmal, aber dann sicherlich natürlich auch an den Verein weitergegeben worden. Liebste St. Paulianer, ich und, also es ist auch sehr schön, Deutschland-Hooligans und so, und dabei wird ganz vorne in ich, wird da eine ganze Zeit, also irgendeine Einzelperson hat es offensichtlich geschrieben und hat seine eigenen Gedanken da niedergelegt. Ich und mit mir wohl auch alle anderen deutschen und britischen Hooligans musste sehr schmunzeln, als ich von euren Plänen zur Verhinderung des Länderspiels Deutschland-England am 20.04.94 im Volksparkstadion hörte. Zugegeben, der Termin ist vielleicht etwas unglücklich gewählt. Ja nun, immerhin. Ein Länderspiel solchen Gewichts ist schon lange nicht mehr in unserer Stadt ausgetragen worden und viele fußballbegeisterte Hamburger freuen sich, wie ich und alle anderen Fans und Hooligans, auf ein tolles Spiel. Wir streichen jetzt mal diese ganzen Gewaltfantasien, die er da noch so auslebt.
Hier, also er redet schon über den Acker?
Oder? Im weitesten Sinne, ja. Krawalle wird es geben. Darüber gibt es keinerlei Zweifel. Die Polizei wird keine 2000 Hooligans unter Kontrolle halten können. Weder in Hamburg noch sonst wo in Deutschland. Es werden hoffentlich die geilsten Prügeleien seit Rotterdam 88 und Mailand 90 werden.
50 Vollmaschinen aus genau. Cardiff treffen auf 23 komplett Gestörte aus Schnelsen.
Das ist ungefähr das wahrscheinlich gewesen, ja. Nur sind Ausschreitungen ein gesellschaftsspezifisches Problem, keinesfalls ein politisches. Viele von euch werden es schon im eigenen Leib erfahren haben. Und ich muss gestehen, dass es mir immer wieder Spaß macht, einen von euch Linksextremisten niederzustrecken.
Unpolitisch, aber.
Natürlich.
Und er streckt nieder und dabei sagt, es ist aber ein gesellschaftliches Problem.
Das finde ich besonders gut. Ein gesellschaftliches Problem,
nicht politisch. Macht Spaß, aber hey, letzten Endes gesellschaftspolitisch mit denen.
Und alle wollen wir das Gleiche. Ein 3:0 für unsere Elf und die Engländer vor die Fäuste kriegen. Und gerade ihr werdet dabei kein Hindernis sein. Mit freundlichen Grüßen ein verständlicherweise anonymer Ultra aus Hamburg.
Einer. Und dann gibt er auch noch zu, dass es einer war.
Wobei man dazu sagen muss, also Ultra im heutigen Sinne gab es ja damals noch nicht so wirklich. Und die HSV-Hooligans hießen halt Hamburg Ultras. Also das ist so gemeint dann. PS, vielleicht solltet ihr auch noch vor Spielbeginn eine Demo gegen, in Anführungsstrichen, Fußballgewalt in der City organisieren, bei der ihr wieder die Polizei provoziert und die Schaufensterscheiben einschmeißt. Ihr seid so paradox und pervers, dass einem schlecht wird.
Ah ja.
Und dann noch die Unterschrift dann, Deutschland Hooligans und dann noch die Krawallerie von Berti Vogts. Wir lösen Konflikte, die wir selbst provozieren. Das dazu.
Ich würde dieses Fax gerne einrahmen.
Ja, dieses Krawallerie.
Das habe ich mir auch gedacht.
Großartig.
Ja, zum Glück ist das noch erhalten geblieben. Einige andere auf diesem üblichen Thermopapier von damals sind eher unleserlich mittlerweile, aber das ist auch erhalten geblieben, zum Glück.
Rotterdam 88.
Ey. Ja, die britischen Hooligans haben dieses Fax offensichtlich auch bekommen und daraufhin eine Neuauflage des in Anführungszeichen Zweiten Weltkriegs angekündigt.
Wie schön.
Aber Jürgen Wegeling freut sich immer noch auf das Fußballfest.
Leckerbissen.
Leckerbissen.
Das ist auch eine Formulierung, die damals relativ häufig in Bezug auf Sportereignisse verwendet wurde und heute nicht mehr so oft. Habe ich das Gefühl.
Das Wort Leckerbissen.
Leckerbissen.
Ich sollte mal das mal wieder einführen, ja.
Ja, also ihr ahnt es vielleicht schon, dem DFB blieb am Ende keine Wahl. Am 19. Januar 1994 gab Pressesprecher Wolfgang Niersbach mit tonloser Stimme, diese Information finde ich besonders wichtig, danke Mopo, mit tonloser Stimme bekannt, das Länderspiel Deutschland gegen England am 20. April in Hamburg findet nicht statt. Ausschlaggebend sei die deutliche Empfehlung des Innensenators gewesen oder mit anderen Worten die Angst vor massiven Ausschreitungen. Laut der Hamburger Innenbehörde hatte es bundesweite Bestrebungen gegeben, am 20. April einen rechtsextremen Aufmarsch in Hamburg zu inszenieren. Außerdem war eine antifaschistische Gegendemo angekündigt. In Bezug auf das Datum selbst konnte und wollte der DFB allerdings kein Problem erkennen. Dazu Niersbach. Der 20. April steht bei uns nicht auf dem Index. An diesem Tag fanden immer schon Bundesligaspiele statt. Aber nach dieser Absage wird der Sportstandort Deutschland noch kritischer beäugt werden als bisher. Das politische Klima Anfang der 90er Jahre blendete Niersbach komplett aus. Für den DFB war der 20. April ein Tag wie jeder andere. Für deutsche Neonazis war der Führergeburtstag als Fest- und Aufmarsch- bzw. Randaletag bekannt. 2 Jahre nach dem rassistischen Pogrom in Rostock-Lichtenhagen hatten Affenrufe und antisemitische Parolen in deutschen Fußballstadien Hochkonjunktur. Und wenn ihr jetzt denkt, geiler Typ dieser Wolfgang Niersbach, dann haltet euch fest. Einen Tag später erklärte er dann nämlich auch noch, warum er sich Sorgen um Deutschlands Ruf im Ausland machte. Zitat: 80% der amerikanischen Presse ist in jüdischer Hand. Da werden die Ereignisse in Deutschland seismografisch genau notiert. Ein Beispiel hat er auch noch. Die Washington Post. Die hätten zum 50. Jahrestag des Zweiten Weltkriegs eine Serie gedruckt, da hätten die Deutschen jeden Tag um die Ohren bekommen. Komisch. Die Deutschen? Warum das denn?
Unverständlich.
Ist ja auch, Niersbach ist ja auch gerade auch vor Gericht. Korruption, WM 2006. Das ja. ist unser Sommermärchen. Wolfgang Niersbach.
Da ist er wieder.
Ja. Darf man Wolfgang Niersbach eigentlich einen Nazi nennen? Werden wir denn verklagt vom DFB?
Du hast ja nur eine Frage gestellt.
Ja.
Ich sag mal, was haben der DFB von 1941, der DFB von 1994, Wolfgang Niersbach und rechte Hulschlägertrupps gemeinsam?
Nazis?
Ein Antisemitismusproblem.
Auch.
Auch.
Unter anderem. Und so wundert es auch nicht, dass sich der DFB nach dem Absprung der Hamburger Politik anderer Verbündete suchte und nicht irgendwelche. Der Ersatzspielort demonstrierte, wie Nicole Selmer 2016 im Ballesterer sehr treffend formuliert hat, das ganze Ausmaß der mangelnden historischen Sensibilität. Man wählte ausgerechnet das Berliner Olympiastadion. Ja, genau, den Austragungsort der Olympischen Spiele 1936. Das Stadion, in dem 1938 ein Länderspiel zwischen Deutschland und England stattgefunden hatte, bei dem die Gäste den Hitlergruß gezeigt hatten. Bilder, die fortan die britische Medienberichterstattung zu diesem geplanten Länderspiel begleiteten. CDU-Bürgermeister Eberhard Diepken hingegen sah die Gelegenheit, Berlin als Sportstadt zu profilieren und stellte fest, der 20. April sei kein besonderer Tag. Der Chef des Berliner Fußballverbandes verkündete in einer NDR3-Talkshow, wir wollen einen Beitrag zur Bewältigung der deutschen Geschichte leisten. Alles klar, indem deutsche und britische Hooligans den Zweiten Weltkrieg nochmal neu auflegen? Oder wie
in genau Berlin, im Olympiastadion.
Ja. Naja. Auch in Berlin, das könnt ihr euch jetzt sicherlich schon denken, formierte sich schnell der Widerstand gegen diese Partie. Dazu kann Thomas gleich noch ein bisschen mehr sagen. Am Ende war es der englische Fußballverband, der das Spiel absagte. Und Wolfgang Niersbach? Naja, der war von 2012 bis 2015 Präsident des DFB. Und 2011 hat er außerdem das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland erhalten.
Genau. Meint ihr etwa, das ist ein deutsches Problem?
Nein.
Das kann man so schnell, auf die Schnelle jetzt nicht sagen.
Da fällt mir übrigens so ein, dass zum Thema Berlin und Olympiastadion, dass ja der FC St. Pauli ja auch mal in den 70er Jahren dort gespielt hat. Ich glaube, Thomas weiß es besser als ich. War es Tasmania, die damals im Olympiastadion gespielt haben? War es Tasmania oder Victoria?
Also Tasmania ist sehr gut möglich. Wir haben ja, glaube ich, in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga ja ständig irgendwie auch gegen Berliner Mannschaften gespielt, gegen Tasmania, Wacker 04. Das war, glaube ich, eher im Poststadion. Das könnte Tasmania gewesen sein.
Ich glaube, es war Tasmania, ja. Weil, sicher, ja. Denn der ehemalige Vizepräsident des FC St. Pauli, Werner Fellbinger, Gründer des, mit unter anderem Mitbegründer des Hermes-Versand-Imperiums, soll wohl damals besonders gerne auf dem Platz von Adolf Hitler gesessen haben wollen, wie Ernst Schacht mal zu Protokoll gab. Und Werner Fellbinger wurde auch eine sehr emotionale Nähe zur NPD nachgesagt. So viel zum Thema deutsche Aufarbeitungskultur in den Nachkriegsjahren. Auch beim FC St. Pauli.
Mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 und den Austragungsort Hamburg möchte ich meinen Beitrag mit einem Zitat aus der Zeitschrift Analyse und Kritik aus dem Jahr 1994 schließen. Am 20. April, dem Geburtstag Hitlers, ein Länderspiel zu veranstalten, ist alleine schon deshalb problematisch, weil man weiß, welches rechtsextremes Gesocks die deutsche Nationalmannschaft gewöhnlich mobilisiert. Der Besuch eines Länderspiels ist etwas, worauf man als fortschrittlicher Mensch prinzipiell verzichten sollte. Es sei denn, man fiebert mit dem Gegner.
Selina hat das ja schon eben angedeutet, dass eben die Geschichte ja eben nicht in Hamburg zu Ende war, sozusagen dieses Ganze, sondern eben in Berlin weiterging. Und das auch dann, hatte ich immer den Eindruck, noch mehr überregional in den Fokus geriet. Unter anderem noch, weil du schon einige Zitate hier hattest, aber der damalige DFB-Präsident Egidius Braun wollte die Begegnung auch noch mit dem Dank an die britischen Besatzungstruppen verbinden, die sich zu der Zeit gerade anschickten, Berlin zu verlassen. Also das war dann auch noch ein Thema, was damit aufgemacht wurde irgendwie. Genau, das war ein überregionales Problem und da war es von Vorteil, dass es dann seit kurzem, also 1993 ja auch schon ein überregionales Bündnis aktiver Fußballfans, nämlich BAF, gab. Es gab also schon eine Möglichkeit, sich auszutauschen, wenn auch damals nur per Telefon, Fax, hatten wir ja gerade, und Brief, aber immerhin. Es wurde dann eine Demo organisiert, also für den 9. April 1994 vor dem Roten Rathaus in Berlin. Ich habe in meinem kleinen BAF-Archiv zu Hause drei Flugblattversionen davon gefunden, wo sich von Mal zu Mal die Zahl der UnterstützerInnen vermehrte. Zu der Demo kam es dann aber meines Erachtens nämlich gar nicht mehr, war kurz davor eben der britische Verband dann, oder der englische Verband in dem Fall, die FA, das Ganze von sich aus absagte und Zitat, wir haben dem DFB jetzt doch nur eine Entscheidung abgenommen, die er selbst hätte treffen müssen. Und dem eben noch relativ neuen, gebündelten Fan-Engagement gaben diese Ereignisse richtig Auftrieb. Im Sommer dann, 1994, gab es den ersten großen Fan-Kongress von BAF in Düsseldorf. Im Herbst gab es eine Demonstration vor der DFB-Zentrale zum Erhalt der Stehplätze. Und Zitat Sven Brooks: Für uns war es ein großer Sieg. Ein paar Leute zwingen zwei Verbände, ein Länderspiel abzusagen. Und das an drei verschiedenen Orten. So haben also Fanproteste, die letztlich von einer recht kleinen Gruppe Menschen organisiert wurden, zum Erfolg geführt. Auch eine kleine Parallele zu heute durchaus. Wenn man mal die gerade aktuellen Sachen bezüglich Investoren und Ähnlichem sich anschaut.
Was jetzt noch meine Frage in die Runde wäre: Wart ihr schon mal bei einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft?
Ja.
Nein.
Ja. Allerdings im Gästeblock.
Bei wem denn?
Also mindestens zweimal gegen Irland. Einmal in Hannover, einmal in Stuttgart.
Fußball-WM damals, als in Hamburg gespielt wurde. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer der Gegner denn eigentlich war. Die Ukraine? Kann sein.
Die haben hier gespielt, ja.
Ja.
Ja. Aber, ja.
Ich war jetzt auch nicht so die Mega-Experience, aber Weltmeisterschaft wollte ich mal gesehen haben. Ich gebe es zu.
Ich kann dazu sagen, ich war auf jeden Fall mal, ich glaube es war 2011 oder 2012, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig genau an das Datum erinnern, Länderspiel Deutschland gegen Türkei im Berliner Olympiastadion. Ich war dabei als Leiter einer Jugendgruppe, von vor allem eher migrantisch geprägter Jugendgruppe, die dieses Spiel sehen wollte, und wir waren im neutralen Block. Und ich habe in meinem ganzen Leben, außer auf Fascho-Demos, noch niemals so viele Faschos gesehen. Also keine Gerüchte, sondern Realitäten.
Ihr schaut mich so erwartungsvoll an, soll ich losen?
Ja, bitte.
Ah, so, ja, gut.
Wenn ihr keine Fragen mehr habt.
An Wolfgang Niersbach hätte ich noch ein paar Fragen, aber.
Rechts oder links? Links ist immer besser, insofern nehmen wir den. Und dann darf uns jetzt Christoph beglücken mit seiner Geschichte.
Ja, dann wollen wir noch mal gucken. Ja, ich bin zurückgereist an einen Ort, an dem ich ein Stück weit schon mal gewesen bin und vielleicht ihr auch. Es geht um die größte Reise der Geschichte oder Rübensaft in Hongkong, wie der FC St. Pauli Ostasien eroberte. Ja, die größte Reise der Geschichte ist nicht etwa mein eigenes Werturteil, das würde ich mir niemals anmaßen, ich bin eher bescheiden. Es geht um die größte Reise, die unsere Vertragsspielermannschaft jemals in der Vereinsgeschichte unternahm. So das offizielle braun-weiße Mitteilungsblatt Millantor im Jahr 1973. Es geht um eine Reise, die, Zitat weiter, ein überwältigender Erfolg war. Es geht um die unglaubliche Reise eines herrlich verrückten Fußballvereins, die mich fasziniert, seit ich das erste Mal von ihr gehört habe. Es geht um eine Reise, von der wir inzwischen sogar Bewegtbilder haben. Wer es noch nicht getan hat, schaut euch mal den Super 8-Film von Wolfgang Wellnitz an auf unseren Social-Media-Kanälen und auf YouTube. Ein wirkliches Highlight. Da kann man mal Bilder sehen, die man so eben noch nicht gesehen hat. Es geht aber außerdem um eine zeitlose Frage, die Annie Lennox in einem Pop-Klassiker von 1992 auf den Punkt brachte. Why? Ja, warum? Denn eben, also die Geschichte von der Ostasienreise hat man vielleicht schon mal im Jubiläumsbuch gelesen oder anderweitig schon mal gehört oder eben bei diesem tollen Filmpost gesehen. Ja, aber warum denn eigentlich? Ich habe versucht, wirklich nochmal mit Blick in alles, was wir so an Archivmaterial haben, das ist eine ganze Menge, das nochmal zu rekonstruieren und dabei noch das ein oder andere auszugraben, was vielleicht noch nicht so bekannt ist. Also schauen wir mal und fliegen etwas über 50 Jahre zurück in der Vereinsgeschichte. Das Ganze ging los im Oktober 1972, also einmal gerade zwei Monate vor dem geplanten Reisebeginn, also schon mal frischer Ansatz für eine so teure Reise. Da veröffentlicht die Vereinszeitung eben die überraschende Neuigkeit. Endlich ist es uns gelungen, eine Traumreise für unsere Ligamannschaft auf die Beine zu stellen. Dann wird es so ein bisschen vorgestellt, Indonesien, Hongkong, Thailand, unterwegs diverse Freundschaftsspiele. Begründung, Geschäftsführer Walter Winte, für uns soll der Trip in den fernen Osten als reine Vergnügungsreise dienen. Ah ja, darauf freut sich die Mannschaft heute schon. Habe ich jetzt einfach mal so entgegengenommen, aber ich würde sagen, als Grund für eine Reise, die, wie dann später auch noch erzählt wurde, doch immerhin 60.000 Mark kosten sollte oder 120.000 Euro nach heutigem Geld, so sagt das ein Inflationsrechner im Internet, Naja, da muss man vielleicht doch noch einen kleinen Zusatzgrund haben, außer reine Vergnügungsreise. Aber so unmittelbar wurde wirklich keiner geäußert. Da hat jetzt keiner gesagt, das ist sportlich total super. Da hat auch keiner gesagt, wir verdienen damit ganz viel oder erobern den asiatischen Markt. Und überhaupt soll das Milan-Tour bald nach Jakarta verlegt werden. Fehlanzeige. Findet man da wirklich nirgendwo. Es wird nochmal darauf rumgeritten, es sei eine absolute Traumreise. Dann wurde das noch so ein bisschen als Belohnung dargestellt. Die guten Leistungen unserer Ligamannschaft in den letzten zwei Jahren, die hätten dazu beigetragen, diese Reise zu ermöglichen. Und dann wird nochmal aufgezählt, dass der FC St. Pauli damals tatsächlich seit 42 Spieltagen bzw. 14 Monaten ungebrochen Spitzenreiter der Regionalliga Nord war und seit 21 Monaten kein Punktspiel mehr auf eigenen Platz verloren hat. Das alles, wie KennerInnen der braun-weißen Geschichte wissen, brachte nicht so wahnsinnig viel, weil man ja nun dann trotzdem beharrlich in der Aufstiegsrunde, die es damals noch gab, scheiterte. Aber immerhin, also man war wirklich also serienmäßig ganz, ganz, ganz weit oben auf der Tabelle. Trotz unseres guten Punktenkontos können wir uns keine Überheblichkeit erlauben, warnte Winte weiter. Schwere Auswärtsspiele liegen noch vor uns. Außerdem erfordert unsere Fernostreise einen guten Punktevorsprung. Also wurde quasi schon so ein bisschen eingerechnet, dass man also eigentlich ein bisschen was aufbaut, damit man hinterher auch ein bisschen abbauen kann. Das heißt, es wurde eigentlich sogar eher gegen die Reise argumentiert, wenn ich das mal so richtig gesehen habe. Also immer noch kein Grund. Zu diesem Zeitpunkt heißt es also planungsgemäß noch 20.12.72 Abflug von Hamburg über Kopenhagen, Taschkent und Bangkok nach Jakarta, Indonesien. 6.1.73 Rückflug nach Hamburg. Das sind 2,5 Wochen. Das ist ja schon ganz schön lang. Interessant ist, dass es nämlich am Ende noch weit länger wurde. Statt am 6.1. ging es erst am 12. Januar zurück. Da stellt man sich dann schon wieder eine Frage, warum denn das? Zumindest das kann man beantworten, diese Verlängerung. Zwei Tage vor dem Abflug, so Trainer Karl-Heinz Mühlhausen, wurde nämlich bekannt, dass das Spiel gegen die thailändische Nationalmannschaft mal eben um 12 Tage verschoben worden ist. 11. Januar statt 30.12. Tja. Also da musste man dann einfach seine Reisepläne entsprechend ändern. Da waren dann natürlich die Spieler auch begeistert, denn 11. Januar thailändische Nationalmannschaft, 14. Januar Punktspielauftakt gegen den USV Hannover. Da fiel selbst Don Ernesto Schacht, dem sonst immer gut gelaunten FC St. Pauli-Präsidenten, in der Presse nur eines ein: Es ist schlimm. Reaktion aus der Mannschaft. Ja, also es ist eine gewisse emotionale Reise. Es gibt da zwei Pressezitate von Mittelfeldass Alfred Hussner mit 23 Treffern, immerhin Träger der Torjägerkrone 1971-72 der Regionalliga Nord. Am 19.10.72 in der Mopo war Alfred Hussner noch guter Dinge. Dieses Abenteuer lockt. Bisher bin ich über Frankreich nicht hinausgekommen. Alfred Hussner dann am 3.1.1972 im Abendblatt: Das ist doch glatter Wahnsinn! Wie sollen wir unter diesen Bedingungen gegen den USV Hannover eine gute Leistung bringen können? Also da hatte man schon ein bisschen Asien hinter sich und naja, wie man es nimmt. Ne? Also es war wohl anstrengend. Es war halt eben einfach auch wohl so, dass man vertraglich gebunden war. Reisevermittler Otto Keil: Die Luftfahrtgesellschaft muss Bangkok in jedem Fall anfliegen. Außerdem hat die Werbung für das Spiel bereits eingesetzt. Folgende Zahl bitte merken: Man rechnet mit 40.000 Zuschauern. Und hätte also den FC St. Pauli dann vermutlich auch 40.000 mal, keine Ahnung, 10 Mark irgendwie Schadenersatz dann verklagt. Ja, ging es also etwa bei der ganzen Reise doch letzten Endes ums Geld? Ein eigens aufgelegter Reiseprospekt der Reiseorganisationsgesellschaft. Ah, sehr schön. Thomas hält ihn gerade hoch.
Ich halte ihn ins Mikro sozusagen.
Und der Reiseprospekt von der Reiseorganisationsgesellschaft MBH und Co. Touristik KG World Travel, Hohe Bleichen 13, bot den Mitflug für schlanke 3.893 D-Mark an. Das wären heute rund 8.200 Euro. Ja nun, also zwei Monate vor Abflug nochmal eben kurz A, die Zeit und B, die 8.000 Öcken raustun, um da mitzufahren, haben wohl nicht so viele. Ich weiß es nicht genau. Gab es irgendwo mal eine genaue Angabe, wie viele Touristen das genutzt haben?
Weiß ich.
Thomas schüttelt auch
den Kopf. Also ich weiß nicht, dass es mir jetzt präsent wäre, aber nee, es hat immer nur gesagt, wer zum Team gehörte oder wer da die Mannschaft und das Funktionsteam sozusagen, wie man es heute sagen würde, da war, aber nicht, wer da noch so mitgeflogen ist. Man also, muss auch erstmal Zeit dafür haben. Das ist ja wirklich, wie gesagt, 3 Wochen eben. Und Geld und Zeit, beides, ja.
Und dann von unterwegs nochmal kurz zu einem Münzfernsprecher greifen und dem Chef beichten, dass es noch eine Woche länger dauert. Die thailändische Nationalmannschaft hätte da mal eben kurz einen Termin anliegen gehabt. Ja, eine Goldgrube kann der Trip wohl nicht gewesen sein. Ernst Schacht schrieb dann auch im offiziellen Nachbericht in der Vereinszeitung, auch wenn der Verein bei dieser Tournee kein Geld verdient hat, so ist doch die Förderung der Kameradschaft das vorrangige Ziel gewesen. Die Harmonie sei immer besser geworden, auch wenn die Duelle beim Kartenspiel noch so verbissen waren.
Ja, das würde ich an seiner Stelle auch sagen.
Also immerhin Mannschaftsgeist, das war sowieso auch Don Ernestos Thema.
Hätte man da nicht auch 5 Tage in Harz fahren können? Das wäre günstiger gewesen.
Möglicherweise, aber man wäre da vielleicht auch, man hätte glaube ich mehr Fluchtoptionen gehabt und die hatte man eben hier nicht. Eine sehr hübsche Sache ist auch, dass auf diesem Prospekt aufgedruckt ist, Reiseleiter Dr. Mann. Das steht also Herr Dr. Mann, steht hinten drauf. Und es wird nicht erklärt, wer das denn ist. Ich muss zugeben, ich hätte jetzt erstmal gedacht, Ostasien-Experte, Kulturwissenschaftler, Reisekaufmann. Nein, Dr. Mann ist der Mannschaftsarzt des FC St. Pauli gewesen.
So.
Das war also eine wirklich hellsichtige Belegung da, also weil als Reiseleiter der Mann war wirklich der wichtigste Mann auf dieser Reise oder Mensch vielleicht sogar auch neben den Spielern und so weiter. Er sollte auf dieser Reise über 1000 Tabletten verabreichen, sagte dann später der Mann.
Ui.
Die meisten gegen Durchfall. Mittelfeldmann Alfred Hussner war nach der Reise 12 Pfund leichter. Stürmer Uli Schulz passte keine Hose mehr. Davon stand natürlich im Prospekt jetzt nichts. Das war dann mehr so malerische Basare und Märkte, Tempel der Dämmerung, Buddha-Statuen aus marktgrünen Jaspis. Es gibt, Walter Winter hatte mal im Interview gesagt, es sei schon ein bisschen was übergeblieben. Kommt aber gleich auch noch ein sehr hübsches Detail am Schluss meiner Geschichte, das da, sagen wir mal, leichte Zweifel weckt. Zum Warum hat die Mopo vom 19.10.72 immerhin noch so eine kleine Theorie. Fast um die gleiche Zeit vor einem Jahr, so Sportredakteur Horst Frese, hat der HSV eine ähnliche Reiseroute zurückgelegt. Sie sollte der sportlichen Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde dienen, wurde aber zu einem Fehlschlag. Aha, da wollte man wohl einfach auch mal das machen, was der HSV auch schon gemacht hat.
Einen Fehlschlag erarbeiten, super. Ja.
Genau, Fehlschläge konnte man ja eigentlich schon gut. Jetzt wollte man auch international ein Fehlschlag sein und das also nicht den Rauten überlassen. Wo es sich wirklich nicht so gelohnt hat, ich habe nochmal nachgeguckt, das weiß man ja nun wirklich nicht unbedingt auswendig. Ich meine, sie haben immerhin damals gegen die japanische Nationalelf gewonnen. Einmal 3-2 und einmal unentschieden gespielt, 2-2. Es war die letzte Saison für Uwe Seeler im Übrigen auch, 1971-72, der dann nochmal international groß rauskam.
Ist ja schön, dass Uwe auch nochmal Tokio sehen durfte.
Absolut, genau. Aber die endete dann eben letzten Endes tatsächlich auf dem enttäuschenden Platz 10. Nach der Rückkehr von der Reise verloren die offenbar entkräfteten Rothosen vor dem Trip noch 5. erstmal 0-4 gegen Eintracht Frankfurt. Aus sportlicher Sicht also wirklich keine Empfehlung. Ernst Schacht selber gibt dann auch zu, dass also höherklassige Inspirationen von anderen Vereinen durchaus eine Rolle gespielt hatte, wie er hier erzählt. Das ist, sorry für die schlechte Soundqualität, ein Interview, was Michael Pahl und ich im Europäischen Hof im Foyer aufnahmen für unser Jubiläumsbuch mit einem 8-Bit-Diktiergerät oder sowas. Das gab es damals noch. Aber es ist tatsächlich Don Ernesto persönlich, der da spricht.
Dann sind wir da, haben wir da eine Reise gemacht. Und nun können Sie alle Teilnehmer befragen. Dann mache ich mit Ihnen eine Wette. Da wird nicht einer sagen, das hat nicht von Anfang an bis zum Ende problemlos geklappt.
Ja, soweit Don Ernesto zur Reisestrategie.
Don Ernesto.
Ja, also da haben wir soundtechnisch mittlerweile, glaube ich, Fortschritte gemacht.
Ja, also es war ein sehr erstaunliches Interview, also ein meandernder Stream of Consciousness mit wirklich allem, was man erzählen kann. Und es ist gar nicht so einfach, dann so die Themeninseln da rauszufischen. Also er hat wirklich sehr stark mit Überwältigung gearbeitet und hier hat Michael und ich beide Kopfschmerzen. Aber war auch interessant, wir freuen uns natürlich irgendwie schon, diese doch schillernde Gestalt mal getroffen zu haben. Es war dann also letzten Endes schon sehr stark Spaß an der Freude, der Faktor, der die Leute dann in Bewegung setzte. Und anfangs waren die Spieler ja auch wirklich noch Feuer und Flamme, stand auch im Abendblatt, als das Ostasien-Projekt zur Sprache kam. Und von unterwegs hieß es dann eben, die meisten wollen lieber heute als morgen nach Hause. Also so eine Sache, wenn also Ernst Schacht sagt, jede Wette, da wird nicht einer sagen, das hat nicht von Anfang bis Ende problemlos geklappt. Ein oder zwei hatten milde Kritik anzumerken, sagen wir mal schon. So. Naja, sie, aber es war dann wirklich so, 20.12. gegen die Kickers Offenbach im DFB-Pokal angetreten, 0-3 verloren, dann ab in die Maschine, 18 Vertragsspieler, zwei Amateure, Trainer, Masseur, Geschäftsführer, Hausmeister, ein Arzt und, wörtlich Zitat Vereinszeitung, ein Vorstandsmitglied, wer das wohl war. Es war wohl nicht Werner Felbinger.
Könnte Herr Schacht gewesen sein. Ja, dann, Hausmeister, das war auch wichtig, den dabei zu haben.
Und dann ging es halt los. Ne? Heiligabend, 40 Grad im Schatten, fast 100% Luftfeuchtigkeit in Jakarta gegen die indonesische Nationalmannschaft. Da haben sie noch verloren. Immerhin sei die Aufnahme einmalig gewesen, so Geschäftsführer Walter Winte. General Suleiman musste nur mit den Fingern schnippen und ein Heer von Helfern stand parat. Der Mannschaftsbus wurde grundsätzlich von der Polizei eskortiert. Es waren immerhin 50.000 ZuschauerInnen da in einem Stadion mit 110.000 Plätzen Fassungsvermögen. Ui. Ging dann 2-4 aus, aber immerhin. Es war zwischendurch auch mal 4-0 für die indonesische Nationalmannschaft. Da hat man noch was geschafft, obwohl man halt schon relativ fertig war mit den Nerven, weil umschwärmt von Moskitos, von Insekten jagenden Geckos beschützt, viel Lärm, ungewohntes Essen, Durchfall, Tabletten und so weiter. Also es wurde nicht viel geschlafen. Trotzdem zweites Spiel gegen den Indonesien, dritten Persebaya, 4-2 gewonnen. Ne, Entscheidung der Schlussminute durch Franz Gerber und Horst Wohlers. Und immer noch erstaunlich, dann flogen die dann noch weiter. Also auch diese Binnenflüge beschrieben die Spieler dann als echten Höllentrip. Und am heißesten war es nämlich beim Spiel gegen den indonesischen Meister Medan. Und da spielten die tatsächlich die Gegner an die Wand. 6-0 für den FC St. Pauli mit Treffern von Alfred Hussner, Rolf Höfert, Werner Gret und Uli Scholz. Wohlgemerkt, eine einheimische Mannschaft, die zuvor 62 Heimspiele lang nicht verloren hatte. Ja, ein bisschen knapp war man schon dran. Torwart Benno Larsen trat in der zweiten Halbzeit als Stürmer an, zog sich dabei dann prompt eine Außenbandzerrung zu und musste nach Hause.
Ungewohnte Bewegung für ihn.
Und dann ging es rüber nach Hongkong. Da immerhin gewann der FC St. Pauli gegen eine Auswahl aus vom Tabellenführer Xiu Fong sowie seines Konkurrenten South China 3-0. Und dann kam die groß angekündigte Silvestergala. Ich glaube, die steht sogar in diesem Prospekt auch noch drin. Muss ich mal kurz gucken.
Noch ganz kurz zu dem Spiel, was du gerade erwähnst. Dazu haben wir ja da dieses Geschenkwappen sozusagen, was wir auch kürzlich mal als Schatz aus dem Archiv vorgestellt hatten.
Auf Holz.
Auf Holz irgendwie geklöppelt, genau. Ganz tolles Ding.
In der Tat, das ist richtig. Also das war auch ein gesellschaftliches Highlight, dass es da eben so einen Empfang auch gab. Und diese Tafel ist bei uns im Archiv auch erhalten geblieben. Das könnt ihr auch bei uns auf unseren Social Media Accounts auch entdecken. Und wer übrigens spannende Archivstücke hat, unbedingt sagen und zeigen. Denn wir können in unserem Archiv immer Neuzugänge gebrauchen. Ja, also kann man sich ja vorstellen, so eine große Reise dann Silvester, da hätte man jetzt wahrscheinlich auch richtig gedacht, jetzt hauen sie einen raus. Aber laut Presseberichten war es dann eher so, die Silvesterfeier im hochmodernen Hotel The Excelsior, erzählt das Abendblatt, wir sind immer noch in Hongkong, verlief ohne die gewohnten Raketen, Schweizer Kracher, Knallfrösche oder Konfetti. Der Rahmen der Feier stattdessen, einige Worte des Dankes von FC-Präsident Ernst Schacht an die Spieler und ein Gläschen Sekt, das laut einem Spielerzitat wie Rübensaft schmeckte. Das war also der Rahmen der einst als große Silvesterparty angekündigten Feier. Ja, na gut. Daraufhin demotiviert verlor man dann also auch beim zweiten Spiel in Hongkong gegen den chilenischen Profiklub Union Española. 1-3, 25.000 Leute haben sich das angeguckt, Fernsehprominenz dabei, Blackie Fuchsberger und Regisseur Jürgen Roland, die gerade den Film Das Girl von Hongkong drehten und sich auch gerne auf Fotos mit den St. Paulianern ablichten ließen, nicht ohne dann in der Presse nachzutreten. Das fand ich schon echt ganz gut, dann wurden sie also gefragt, so wie fanden sie das denn? Regisseur Roland, etwas dünn, was diese Regionalliga-Spitzenmannschaft hier bot. Blackie Fuchsberger, drei Dinge gab es, die mir beim FC St. Pauli nicht gefielen. Das Stellungsspiel, das Zuspiel und vor allem der Abschluss.
Also ungefähr alles.
Seit wann ist denn Blackie Fuchsberger hier ein Fußballexperte?
Ja, also so auf jeden Fall hat er gelernt, wer meckert, hat recht. Und
Sport hat er, war ja nicht damals Stadionsprecher im Olympiastadion 72, glaube ich, da war genau.
Ah, okay, also insofern.
Ne,
also
das war ja gerade erst davor, kurz davor war er erst Fernsehen gewesen. Schon einmal, ne? Ja, ja, genau.
Hey, mir hat sein Stellungsspiel bei Edgar Wallace auch nicht gefallen.
Ja. Stimmt allerdings. Ja, drei Dinge, die mir bei Edgar Wallace nicht gefallen. Die Drehbücher, die Schauspieler.
Und der Inhalt. Und
die, ja, genau. Ja, aber so zurückgeschossen wurde denn leider nicht. Ich glaube, Ernst Schacht hat das dann auch erst hinterher gesehen. Das hat er alles auch in ein Riesenalbum geklebt. Das finde ich auch toll. Auch diese ganzen Berichte, wo da drin steht, so von wegen Silvesterparty, ein Flop und so und Spieler wollen alle nach Hause und so weiter, die kleben alle in Ernst Schachts Album. Und ja, war doch super, ne? Jetzt, es war ein beeindruckendes Erlebnis, das glaube ich sicher. Aber währenddessen war es, glaube ich, nicht immer ein Riesenspaß. Weil dann kam ja auch noch diese Thailand-Geschichte. Wir erinnern uns, eine thailändische Nationalmannschaft, 40.000 Besucher, da müssen wir hin, ansonsten Vertragsstrafe und so weiter und so fort. Ja, geht so. Also immerhin hatte man bis dahin mal Freizeit, Bootsfahrten, Tempelbesichtigungen, Thai-Boxen, solche Geschichten. Und dann war es dann aber doch eher eine thailändische Auswahl, immerhin wohl von Spielern, die alle schon mal Nationalmannschaft gespielt haben. Und es kamen dann 1.000 Spieler. Da hat sich
1.000 Spieler?
Also, Entschuldigung.
1.000
Nationalspieler. Das wäre schwierig.
Mit 1.000 Spielern traten die thailändischen Leute gegen den FC St. Pauli an. Ja, sonst hätten sie natürlich die braun-weiße Übermacht niemals besiegt.
Eben.
Das waren halt 1.000 Menschen im Stadion, ich glaube Spieler mitgerechnet. Leicht unter der Erwartung und da hat sich doch wirklich
die Vertragsstrafe hätte man
12 auch. Tage länger bleiben oder so wirklich gelohnt. Schlangen-Franz Gerber hat sich gefreut. Das war halt eben diese Geschichte, wo er dann noch Zeit fand, auszurücken mit einem Einheimischen und zwei Giftschlangen zu fangen, die ihn dann 2 Jahre später als Haustiere vermutlich illegal gehalten in den Finger bissen. Er konnte dann nur noch ganz knapp im Tropeninstitut gerettet werden. Und wenn alles klappt, kann uns das jetzt der Geschäftsführer Walter Winter auch nochmal erzählen, wie das dann so auf dem Rückflug war.
Das haben wir natürlich erst kurz bevor wir in Kopenhagen gelandet sind, dass er da in seinem Sack da so ein Viech hat er nicht, dass der da. Und dann hat Schach gesagt, also komm, Hagen in die Toilette damit, mit dieser Schlange. Nee. Also Franz, naja.
So.
Eine grüne Baumwiper und eine Kobra sollen das also gewesen sein. Hm. Auch das noch eine skurrile Endnote, ganz am Schluss sind wir noch nicht. Ich habe noch ein paar. Eine grüne Baumwiper und eine Kobra sollen das also gewesen sein. Hm. Auch das noch eine skurrile Endnote. Ganz am Schluss sind wir noch nicht. Ich habe noch ein paar kleine Entdeckungen, aber fast. 4 Siege, 2 Niederlagen, 20-11 Tore, diverse Verletzte und noch ein kleiner Aufreger beim Rückflug in Kopenhagen, wo prompt die Anschlussmaschine nach Hamburg verpasst wurde. Da hat dann wohl irgendwie Don Ernesto so lange einen Alarm geschlagen, bis kurzfristig eine Propellermaschine als Ersatz herangezogen wurde. Trotzdem, Fazit Walter Winter in der Vereinszeitung, der FC St. Pauli hat aus dieser Reise nicht nur gelernt, sondern auch reichhaltig profitiert. Man wird wissen, dass 3,5 Wochen eigentlich zu lang sind, dass man unbedingt einen Arzt mitnehmen muss, Dr. Mann leistete in Indonesien Schwerstarbeit, und dass man mit Abschlüssen nicht vorsichtig genug sein kann.
Mit Abschlüssen?
Mit Abschlüssen, und das wird wirklich nirgendwo erklärt. Ja, also meint er jetzt Torabschlüsse wegen der Verletzungsgefahr?
Ich wollte gerade sagen, ist ja doch Blackie Fuchsberger auch schon kritisiert. Ja,
genau,
Blackie Fuchsberger hat auch wohl, ne?
Ich glaube, er meinte den Vertragsabschluss mit diesem etwas unglücklichen Pseudoländerspiel in Bangkok. Aber es ist doch auch schön, immerhin die Ehrung in Hongkong in der Stadthalle wird als gesellschaftliches Ereignis in die Vereinsgeschichte eingehen. Und ist sie das? Ist sie, haben wir doch gerade eben dokumentiert. Diese Asientafel ist natürlich auch noch eine wunderbare Erinnerung. Wie es dann weiterging, sie spielten dann tatsächlich gegen den OSV Hannover, also wirklich ganz kurz und noch gejetlaggt vom anstrengenden Rückflug. Die tropengestählten Kiezkicker gewannen dann allen Ernstes 3-2. Etwas, was dem HSV also nicht gelang, fit aus nicht der schlecht. Tropenhölle zurückzukehren. Noch viel mehr aber gewann die Vereinsführung die Herzen der Zuschauer. Und zwar so. Nach wochenlangen Presseberichten über die braun-weiße Luxusreise hatte die Vereinsführung beschlossen, beim ersten Spiel nach der Reise gegen Hannover einfach mal die Eintrittspreise zu erhöhen. Begründung per Flugblatt vor dem Spiel: Eine Mannschaft im Marktwert von mehr als 1 Million Mark muss auch unterhalten werden können. Ja, die Zuschauer reagierten begeistert. Stehplatz nun ab 6 Mark, Schülerrentner und Versierte 3 Mark. 2.800 Menschen haben dann also diesen erhöhten Eintritt gezahlt. Angeblich sollen eine ganze Menge Leute empört abgedreht sein vor dem Stadion. Mannschaftskapitän Wohlers außerdem zeigte sich irritiert über den Wintermatch am Millerntor. Ich weiß gar nicht, was ich für Schuhe bei dem Boden anziehen soll.
Alles seine, verlernt in den 3 Wochen.
Seine Schlangenlederschuhe, die er immer getragen
hat. So ist es. Und trotzdem, auch 1973 wurde der FC St. Pauli Meister der Regionalliga Nord vor Teams wie Osnabrück und Wolfsburg. In der Aufstiegsrunde zur Bundesliga konnte er sich dennoch nicht durchsetzen. So war das, ja. Also da
war normal, egal, was man oder?
Gemacht hat. Ja, später war ja diese berühmte Geschichte mit, dann haben Felbinger und Schacht sich gegenseitig gesagt, da hilft nur noch eins, Amateurlager oder Gewaltschuss, und haben tatsächlich dann aus dem Oder ein Und gemacht. Mit Gewaltschuss nach oben und dann auch direkt weiter ins Amateurlager, weil
und die dann Gassen war erstmal Feierabend so für ein paar Jahre.
Ja, aber das war einfach wirklich, da war doch, finde ich, ein Hauch von Hollywood hier. Und das ist alles so wahnsinnig, dass es mir schwerfällt, das nicht irgendwie auch ein bisschen sympathisch zu finden. Auf eine irre Weise. Es hat aber wirklich sportlich nicht wirklich was gebracht. Viele Erinnerungen natürlich.
Das war übrigens, glaube ich, irgendwie so ein Ding, dass deutsche Fußballmannschaften in diesem Zeitraum Asienreisen unternommen haben, nachdem wir dieses Wappen auf Instagram gepostet haben, haben uns dann die KollegInnen geschrieben vom, es war einmal Fanzine, die sich mit der Geschichte von Mainz 05 auseinandersetzen. Geile Sache, Mainz 05 war in den Wochen vor auch in Asien unterwegs, unter anderem auch in Hongkong, und wir haben lustigerweise ziemlich ähnliche Aufnahmen von dem Trip. Ich habe mich noch gefragt, ob Sie auch so eine Tafel im Archiv haben. Meinen Sie nur, welches Archiv?
Sehr schön. Ja, danke aber auch für den Kommentar.
Ja, also nee, aber das war sicherlich trotzdem auch mal ganz anders. Jetzt kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Natürlich machen ja auch heutzutage Teams Auslandsreisen in der Vorbereitung, auch Trips auch nach Asien gerne oder sonst wohin oder nach Nordamerika.
Wir ja auch durchaus. USA auch.
Ja, aber über keine 3,5 Wochen, das ist ja das Ding, dieses Absurde. Das ist mal eine komplette Winterpause sozusagen, die Spieler einfach mal, so, ihr kommt jetzt mal mit. Also das ist schon...
Ja, ich würde sagen, die Moral von der Geschichte ist, liebe Kinder, lasst die einheimische Flora und Fauna in Ruhe und verhaltet euch respektvoll auf Reisen. Dann beißen euch auch keine Schlangen, die ihr nach Deutschland entführt habt, in den Finger hinterher.
Es sei denn, ihr wollt einen coolen Spitznamen haben.
Schlangenfranz. Genau. Was steht denn da auf deinem XL los? Die sind größer geworden auch, ne, die Lose?
Weiß ich nicht, kann ja sagen.
Übrigens, seit wir hier anfangen, Hooligan-Geschichten in unserem Podcast zu verbreiten, kreisen über dem Studio unablässig Hubschrauber. Ich weiß nicht, ob man das ab und zu mal hört.
Das steht Christopher sein. Der hat jetzt freie Bahn. Ja,
sehr gut. Wir versuchen hier durchzukommen, ohne dass die Helikopter über uns so irritieren. Ich glaube, es hat was mit der EM zu tun.
Wenn es klirrt, bricht mal wieder die GSG 9 durch die Scheiben. Ihr kennt das von anderen Folgen.
Ihr kennt das. Ja, ich habe jetzt die letzte Geschichte für euch. Ich würde sagen, ich nenne es mal A Brief History of St. Pauli spielt international, oder hätte man nicht etwas mehr machen können? Als Fußballfan ist man es ja nur mittlerweile gewöhnt. Der Herzensverein verabschiedet sich in die Sommer- oder beziehungsweise Winterpause. Die Spieler bekommen ihre mehr oder weniger verdiente Pause. Das Trainingslager wird terminiert und die erste relevante Frage, in diesem Fall des Sommers, ist, gegen wen wird getestet? Geht es nicht gerade gegen unterklassige Gegner, dann wird auch gerne mal ein internationaler Club herangezogen. Zum Beispiel am Millerntor zur Saisoneröffnung wird seit Jahren gegen internationale Teams getestet. Rayo Vallecano, Stoke City, Hapoel Tel Aviv, Celtic Glasgow, FC Münchenland. Die Liste ist lang. Die Euphorie hält sich da noch meistens in Grenzen, denn es ist und bleibt ein Testspiel. Aber das war nicht immer so. Gehen wir mal zurück in eine Zeit, in der solche Partien weder Test- noch Freundschaftsspiel hießen, sondern Gesellschaftsspiele. Das große Ding. Ab ins Jahr 1910. Also, die Fußballabteilung des St. Pauli-Turnvereins aus dem 1924, ihr wisst es, ich möchte, ihr wisst es.
Wir brauchen so einen Einspieler eigentlich, wo wir nur noch so einen Knopf drücken müssen.
Aus der anarchischen Frühphase des Fußballs in Hamburg. Also, cheers. Prost. Also, die Fußballabteilung des St. Pauli-Turnvereins wird im Herbst erstmals am Hamburger Ligabetrieb teilnehmen. Im Herbst 1910. Doch vorher geht es an Ostern nach Dänemark. Es wurden 2 Gesellschaftsspiele ausgemacht mit den dänischen Topclubs Svendborg, Boldklub Union und Odense BK. St. Pauli spielt also international, bevor es überhaupt sein erstes offizielles Ligaspiel bestritten hat.
Immer. Wofür steht BK?
Boldklub.
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 So, das hatte ich gehofft, ja.
Ja, und blumig beschrieb es auch die Vereinszeitung 1910, diese erste große Auswärtsfahrt. Unsere Fußballmannschaft war dagegen nach Svendborg gefahren, um mit dem Provinzmeister Boldklub Union zwei Wettspiele auszufechten. Nach 14-stündiger Fahrt, teils auf der Bahn, teils auf der Ostsee, musste unsere Mannschaft um 2:30 Uhr am ersten Ostertag das Spiel beginnen. Der Reiz, mit Ausländern auf ausländischem Boden sich einmal messen zu können, gab unserer Mannschaft ein besonderes Feuer. Man merkte ihnen die Strapazen der Fahrt nicht an und die Frische, mit der gespielt wurde, brachte ihnen bei jedem gewonnenen Tor stürmischen Applaus der Dänen ein. Das Spiel ging 2-6 verloren. Konnte man vielleicht nicht so ganz rauslesen.
Nein, steht aber zum Glück da noch im nächsten Satz, also es wird nicht verschwiegen.
Ja, es wurde nicht verschwiegen. Aber es war nicht alles blumig an dieser Fahrt, denn das nächste Spiel, auch gegen Svendborg, wurde 0-6 verloren. Und trotzdem war man froh, die erste internationale Fahrt von St. Pauli getätigt zu haben. Doch es gab auch Streit.
Oh. Oha.
Streit ums Geld.
Gut, da schon.
Denn es wäre nicht St. Pauli, wenn es nicht Streit ums Geld gäbe. Denn Spieler Josef Krejak warf Abteilungsleiter Henry Reda vor, ihn nicht über die Kosten der Reise aufgeklärt zu haben, die jeder Spieler selbst tragen musste. Henry Reda gab an, vermutlich aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse von Krejak falsch verstanden worden zu sein. Der Fußballausschuss tagte und kam zum Schluss, den fraglichen Betrag aus einem eventuell sich ergebenden Überschuss der Dänemark-Reise zu ersetzen. Ausgang offen. Ja, doch auch der erste Vorsitzende der Spielabteilung, Henry Rechtern, war unzufrieden. Eine Woche nach der Reise immer noch kein Bericht über die Fahrt eingereicht worden. Weitere zwei Wochen später im Protokoll. Weiterhin ist kein Reisebericht eingegangen, Ausrufezeichen. Ja, St. Pauli und die mangelnde Kommunikation, es sollte ein jahrzehntelanger Evergreen bleiben. Da St. Pauli kein besonders attraktiver Gegner war in dieser Zeit, man dümpelte in den 1910er und 20er Jahren eher erfolglos zwischen 1. und 2. Hamburg-Liga hin und her, konnte keine aufregenden internationalen Gegner gewonnen werden. Dies war nicht nur für Ruhm und Prestige wichtig, sondern hatte auch finanzielle Aspekte. Der Stellenwert von solchen Gesellschaftsspielen war immens, denn die Zuschauer wollten Stars sehen und Zuschauer heißen Einnahmen. 1921 zum Beispiel hatte der Eimsbüttler TV mit Rapid Wien die damals beste Mannschaft Europas zu Gast. Der SC Viktoria konnte 1924 den amtierenden englischen Meister Cardiff City für ein Spiel gewinnen und Union Altona, nicht zu verwechseln mit Altona 93, spielte 1924 gleich gegen drei Top-Clubs Europas. Juventus Turin, den tschechisch-jüdischen Fußballclub Maccabi Brünn und die Sensationsmannschaft MTK Budapest. Mal kurzer Out of the Box, ja. Ich sag mal den Horizont erweitern. Wir sind hier nicht nur für den FC St. Pauli da, sondern auch für Fußballhistorie. Denn der MTK Budapest brachte den besten Fußballer Europas mit an den Kreuzweg in Altona. Und zwar Györgyi Ort. Ein ungarischer Mittelfeldspieler, über den die Hamburger Presse schrieb, Ort ist für jeden Menschen, der nur ein wenig Sinn für die Schönheit hat, die in der Gewandtheit des menschlichen Körpers liegt, ein Hochgenuss. Ort ist nicht ein Spieler wie viele andere. Er ist auf seinem Gebiet ein wahrer Künstler. Er hat gezeigt, dass auch das Fußballspiel eine Kunst sein kann, die ästhetisches Wohlgefallen erregt.
Ein Leckerbissen.
Ein Leckerbissen.
Absolut.
Ein Leckerbissen. Györgyi Ort am Kreuzweg gegen Union Altona. Übrigens gibt es Union Altona immer noch. Union 03 Altona, zeitlang an der Weidmannstraße gespielt oder momentan, glaube ich, immer noch. Ja, ja. Die glorreichen Zeiten sind vorbei, das kann man, glaube ich, sagen. Damals aber mit einem Griff quasi an der Norddeutschen Meisterschaft angewiesen. Ja, und was blieb für St. Pauli übrig? Tja, im Juni 1923 war Accrington AFC Grimsby am Millantor zu Gast.
Nochmal bitte, was?
Accrington AFC Grimsby. Ja, mit geschickt.
Eine Person oder ein Verein?
Dazu komme ich jetzt. Denn mit, Zitat, geschickter Reklame verstand es der Turnverein, mehr als 1200 Menschen ans Millantor zu locken, schrieb die Presse. Die Enttäuschung war groß, handelte sich doch bei Accrington AFC Grimsby mitnichten um ein, wie versprochen, englisches Profiteam, sondern um eine angetrunkene englische Matrosenmannschaft, die sich während ihres Landgangs auf St. Pauli zu einer Art Thekentruppe zusammenfand. Das Spiel ging 11-0 für St. Pauli aus. Ja, ja. Tja, ärgerlich. Es musste, da ist sie wieder die Kommunikation, da wurde mal ein Auge zugedrückt.
Ja, das ist eher geschicktes Spin-Doctoring, würde ich sagen. Das ist schon gute Kommunikation, je nachdem. Gibt es davon Fotos eigentlich?
Leider nicht.
Schade.
Nee, aber in der Zeit, also nochmal kurz grundsätzlich zurück, da war ja von vornherein schon zum Beispiel Ostern und Pfingsten wurde ja immer schon der Spielplan freigehalten. Also da gab es erstmal von vornherein schon gar keine Ligaspiele, damit die Vereine Chancen hatten, zu diesen Festtagen eben auch entsprechend Vereine einzuladen. Beziehungsweise irgendwo hinzufahren natürlich dann auch.
Was man natürlich auch sozusagen Fußball in Hamburg historisch sagen muss, die Liga war sehr klein. Es spielten, glaube ich, in einer Liga 8 Teams gegeneinander, was dann zu einer dezenten Langeweile führte bei den Fans, weswegen diese Gesellschaftsspiele, diese internationalen Gesellschaftsspiele eben wirklich der Hit waren. Vor allem der HSV tat sich natürlich auch hervor, spielte sehr viel international. Ja, erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sollte es wirklich Bewegung in die internationalen Spiele kriegen. Ja, vielen ist ja die Geschichte um die Wunderelf bekannt, die sogenannten Fleischlegionäre, also zusammengefasst. Der damals bereits bekannte Nationalspieler Karl Miller rekrutierte nach dem Krieg allerhand talentierte Spieler aus seiner Zeit beim Dresdner SC, um am Millerntor Fußball zu spielen. Der Trick, sein Vater war Inhaber der Schlachterei Miller in der Wechsstraße und versorgte die Spieler mit ausreichend Fleisch, eine gute Währung in den Nachkriegsjahren. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Da hole ich jetzt nicht weiter aus. Doch ein weiterer Punkt spielte dem FC St. Pauli, ich sag mal, in die Karten. Denn jahrzehntelang rangen die Funktionäre des Vereins mit der Stadt und der Baubehörde um ein akkurates Stadion am Millerntor, ohne ein wirklich befriedigendes Ergebnis. Mit den Nachkriegswirren und einem völlig zerstörten Heiligen Geistfeld nutzte der FC St. Pauli die Chance und baute bereits im Sommer 1945 ein neues Stadion.
Ohne Baugenehmigung.
Ohne Baugenehmigung. In den Trümmern der halb zerstörten Turnhalle des St. Pauli Turnvereins, den es immer noch gab.
Den gibt es ja auch immer noch.
Den gibt es auch immer noch.
Nur genau. Dann irgendwann vertrieben vom Heiligen Geist.
Das muss man sich wirklich mal angucken. Also gerade auch so bei Luft oder Art von Luftaufnahmen, dass wenn die Turnhalle ganz geblieben wäre, hätte man die Tribüne des neuen Mittelschauschalls gar nicht bauen können, weil die Tribüne so weit reinragte in die bisherige Baufläche der Turnhalle. Also da hat man sich dann auch das ein bisschen zunutze gemacht, dass da einfach mehr Platz war jetzt.
Und man muss sich das so vorstellen, der FC St. Pauli hat vor Beginn des Krieges vor teilweise 2000 Leuten auf einem Feldplatz gespielt mit provisorischen Tribünen. Und jetzt wurden da auf einmal ganz andere Dimensionen erreicht. Denn das erste Millerntor-Stadion, was dann an der Ecke Glacis-Chaussee, Ecke Budapester Straße stand, und im Herbst 1946 eingeweiht wurde, fasste insgesamt 31.000 Zuschauer. Man schlug Schalke 04 mit 1:0 zur Einweihung. Das war jetzt kein internationales Spiel, zeigt aber, dass der FC St. Pauli sich quasi als Kriegsprofiteur gezeigt hat, als Nachkriegsprofiteur. Ja, mit dem neuen Stadion und einer Wunderelf, die es 1948 bis ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft schaffte, folgte auch ein Who's Who an internationalen Testspielgegnern. Ein ganz besonderes Spiel gab es im Februar 1950 zum 40-jährigen Vereinsjubiläum. Wir hören mal rein.
30.000 Zuschauer erlebten in Hamburg eine Delikatesse des Fußballkampfes. Der FC St. Pauli, weiße Hemden, hatte die argentinische Spitzenmannschaft Old Boys Rosario zu Gast. Die international berühmten Argentinier zeigten ein Leerspiel, gegen das die Hamburger nicht aufkamen.
Also genau, also da sind sie wieder, die Leckerbissen, die Delikatessen. Genau, denn es war zu Gast Newell's Old Boys Rosario aus Argentinien. Ein Verein, bei dem 45 Jahre später ein junger Fußballer namens Lionel Messi in der Jugend für Aufsehen sorgen sollte. Doch auch ohne Messi war die Euphorie groß. Denn Willi Fobian.
Okay. Eine Überleitung von heute, aber auch so riesig. Ja, auf kleine Delikatessen.
Hab ich bei Gerd Delling gelernt. Denn wir haben vor einiger Zeit einen Mann interviewt. Einen Mann weit über 90. Willi Fobian war damals als jugendlicher Fan dabei und erinnert sich.
Das erste Mal, dass eine südamerikanische Mannschaft nach Deutschland kam. Und wir waren natürlich alle begeistert und neugierig, wie die Südamerikaner spielten. Und haben natürlich 4-1 gewonnen gegen St. Pauli. Aber es hätte auch 14-1 werden können.
Wir hören noch einmal kurz in den Spielbericht rein und Willi Fobian darf auch noch mal was sagen.
Und jetzt wieder die Südamerikaner zur Abwechslung einmal in der Sturmmitte, spielen den Ball noch einmal zurück. Ganz lässig, ganz leicht, als ob das so mühelos wäre. Jetzt wird der Ball vor das Tor gehoben und da springt dann St. Paulianer dazwischen.
Und das war bei den Südamerikanern ganz anders. Die benutzten das ganze Spiel. Das war natürlich auch, sah natürlich auch elegant aus, wie die da durchmarschierten. Ne?
Das sah elegant aus und das kannte man so vom FC St. Pauli gar nicht, diese Eleganz. Deshalb war es natürlich für junge Fans etwas Besonderes. Für internationale Topclubs war es nicht ungewöhnlich, auf Europatour zu gehen. Schließlich wollten die Fans die großen Stars und Clubs mit eigenen Augen sehen. Im Mai 1951 spielte man dann gegen die damals beste schottische Mannschaft, nicht die Glasgow Rangers, auch nicht Celtic Glasgow, sondern Hibernian Edinburgh. Diese waren damals nicht nur in Europa, sondern auch in Südamerika unterwegs. Im selben Jahr schlug man noch den AC Mailand mit 4:3 am Millantor. Im Verlauf der 50er Jahre traten immer mehr Hamburger Kombinationsmannschaften gegen große Gastvereine am Millantor an. Meist war es eine Kombi aus Alter 93 und dem FC St. Pauli. Dies hatte zum einen finanzielle Gründe, denn die Startprämien wurden immer höher und so konnte man sich die entstehenden Kosten teilen. Zum anderen hoffte man mit einer kombinierten Mannschaft Fans beider Lager für das Spiel zu begeistern. Also auch mehr Zuschauer, mehr Geld. Mit der Einführung von internationalen Pflichtspielen wie dem Pokal der Landesmeister 1956 verloren Freundschaftsspiele langsam ihren Reiz für die Fans. Doch im Frühjahr 1956 trat noch einmal das vielleicht beste Team der Welt gegen eine Kombinationsmannschaft aus Altona und St. Pauli am Millantor an. Newcastle United mit ihrem Superstar Jackie Milburn war zu Gast. Doch so richtig wollte der Funke bei den Ticketverkäufen nicht überspringen. Nur 14.000 Zuschauer gegen das beste Team der Welt? Da muss ja jemand schuld gewesen sein. Und wer war schuld? Die Presse. So schrieb man in der Vereinszeitung FC St. Pauli 1956, hätte man nicht etwas mehr machen können. Zumindest mit gutem Beispiel vorangehen können. Das, was zum Newcastle-Spiel geschrieben wurde, ist zu wenig gewesen. Aber wenn man Vorschauen grundsätzlich im Sportteil bringt und dazu eine Anregung gibt, die von Vitalität, Fantasie, sportlichem Kennerblick zeugt, dann sollte man auch ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren. Obgleich 2 Tage vorher der 1. Mai war und keine Zeitung erschien und montags die aktuelle Berichterstattung den Vorrang genießt, nur der Mittwoch stand für eine Vorschau zur Verfügung, am Donnerstag war das Spiel, trotzdem hätte es etwas früher ausführlicher geschrieben werden können.
Da hat sich aber jemand so richtig schön reingesteigert.
So, 1. Mai. Hätte es nicht etwas mehr sein können?
Ja.
Das ist die große Frage.
Ja, aber etwas mehr, also gerade in den 50er Jahren waren hier ständig irgendwie internationale Stars zu Gast, muss man sagen. Das und was ich spannend fand, es gab 1952 zu Ostern mal wieder ein gemeinsames Osterturnier mit dem HSV zusammen organisiert, inklusive auch gemeinsamem Frühlingsfest am, ich glaube, Ostersonnabend dann. Und Karfreitag gab es dann am Roten Baum die Spiele St. Pauli gegen Partizan Belgrad und HSV gegen Austria Wien. Und Ostersonntag am Millertor wurden dann die Gästeteams getauscht. Das war dann das Event für Ostern, gemeinsam ausgerichtet. Auch sowas gab es.
Kann man ja eigentlich auch mal dann wieder machen.
Gemeinsames Frühlingsfest. Gemeinsames Frühlingsfest. Ja, und 1959 sollte noch einmal richtig große Aufregung am Millertor herrschen. Der FC Santos kam in die Stadt. Mit dabei der beste Fußballspieler aller Zeiten. Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé. Santos trat mit dem amtierenden Weltmeister Zito und eben Pelé gegen eine Hamburger Kombinationsmannschaft ohne St. Pauli-Beteiligung an und gewann vor ausverkauftem Millantor souverän mit 6:0. Ja, und apropos Weltmeister, wie schon erwähnt, fiel das Publikumsinteresse an internationalen Freundschaftsspielen mit der Einführung von internationalen Pflichtspielen immer geringer aus. Auch mit der Etablierung der TV-Geräte in deutschen Haushalten und der damit einhergehenden Live-Übertragung von Fußballspielen konnten sich Fans und interessierte Zuschauer in ihre Stars nun gemütlich von der Couch aus anschauen. Parallel mit dem Sturz in die sportliche Bedeutungslosigkeit Mitte der 60er Jahre wurde der FC St. Pauli für internationale Gegner nicht mehr so interessant. Eine Ausnahme war das Freundschaftsspiel gegen Inter Mailand am 30. Mai 1985 zum 75-jährigen Vereinsjubiläum. Mit Stars wie Hansi Müller und Kalle Rummenigge kamen die Italiener ans Millantor und unterlagen sensationell der Millantor-Elf mit 1:2. Unser leider mittlerweile verstorbene Stadionsprecher Rainer Wulff erinnert sich an dieses Spiel.
Ich kann mich aber noch erinnern an das berühmte, das muss so ein Jahr vorm Aufstieg gewesen sein, und das berühmte 2:1 gegen Inter Mailand. Daran erinnere ich mich deswegen, nicht nur, weil ich das Spiel gesehen habe, sondern an eine hübsche kleine Geschichte, wie auf dem Heimweg, also noch über St. Pauli, Stadtteil St. Pauli, beugt sich ein Mann aus dem Fenster und ruft der Masse, die nun gerade das Stadion verlassen hat, zu: Na, wie ist es denn ausgegangen? Und da ruft einer 2:1. Und da sagt er, für wen? Da sagt er, für uns. Und dann sagt er, verarschen kann ich mich selbst.
ja, verarschen können wir uns selbst, aber tatsächlich, St. Pauli hat gewonnen gegen Inter Mailand.
Wobei, es gibt da ja auch Fotos viele von, aber es gibt auch so ein relativ bekanntes, ja, Art Luftaufnahme, genau zum Anstoß muss das gewesen sein, weil die Mannschaften da gerade im Mittelkreis nebeneinander stehen. Und das ist schon noch sehr viel Platz im Stadion. Also das war wirklich, man sieht es, das war noch vor dem großen Hype mit der 1985. Man war auch gerade auf dem Weg wieder aus der zweiten Liga raus, also kurz vor dem Abstieg. Also war auch gerade sportlich nicht so richtig prall alles. Und also für so ein Event zum Vereinsjubiläum, das sieht noch verhältnismäßig leer aus zu der Zeit, definitiv dann.
Ja, also ich glaube, die Niederlage muss Kalle Rummenigge nachträglich wehgetan haben, denn einige Jahrzehnte später betitelte er den FC St. Pauli als unbedeutenden Zweitligisten. Also das Konstrukt kostspielige internationale Freundschaftsspiele war aber spätestens mit Einführung der Bundesliga irgendwie überholt, lohnte sich eigentlich nicht mehr und wurde wirklich nur noch ganz selten in Anlässen wie Vereinsjubiläen rausgeholt.
Oder ja, Einweihung Südtribüne.
Richtig.
Die ganze Kuba-Geschichte wäre natürlich auch noch eine schöne internationale Story, aber
genau.
Ein anderes Mal.
Ein anderes Mal werden wir über die Spiele gegen Kuba und Trinidad und Tobago mal genauer berichten.
Stimmt, der Fifi Wild Cup, das gab es ja auch mal.
Wir werden es euch berichten. Ja, doch, genau, kostspielig, lohnt sich nicht, internationale Freundschaftsspiele, also quasi ausrangiert. Das hatte aber dem Hamburger Senat niemand gesagt. Dieser hatte nämlich anlässlich des 800. Hafengeburtstags ein internationales Tee der Spitzenklasse ins Leben gerufen. Ein Leckerbissen sozusagen. 4 Teams an 2 Tagen am Millerntor im August 1989. Fußballkunst zum Zungeschnalzen. Die Brasilianer von Flamengo Rio de Janeiro und der frisch gebackene DDR-Meister von Dynamo Dresden traf auf die Erstligisten Hamburger SV und den FC St. Pauli. Mit 750.000 D-Mark Siegprämie machte man den Hafenpokal mal eben zum bestdotiertesten Turnier Europas. Flamengo Rio trat an mit dem Weltmeister Zico, der berühmte, in Anführungszeichen, weiße Brasilianer, wie er genannt wurde, während Dynamo Dresden mit Matthias Sammer seinen zukünftigen Star präsentieren sollte. Doch das Ergebnis, ein Fußballfiasko. An 2 Tagen verirrten sich statt der eingeplanten 25.000 insgesamt nur 14.000 Fans ans Millerntor. Weder der FC St. Pauli noch der HSV zeigten sich besonders motiviert, denn aufgrund von Terminierungsschwierigkeiten entschlossen die Veranstalter, das Turnier am 8. und 9. August stattfinden zu lassen. Sehr zur Freude der beiden Cheftrainer Gerd Volker Schock und Helmut Schulte, denn unter der Woche, zwischen dem 2. und 3. Spieltag der bereits laufenden Bundesliga-Saison.
Passt gut in die Planung, ja.
Ja, das war dann auch nicht nur für den Greenkeeper des Stadions eine ziemliche Herausforderung. Vermutlich ahnten die Veranstalter, dass dieses Geschäft nicht aufgehen würde und erhoben Preise von bis zu 60 Mark pro Kopf für die Spiele. Und als wäre das nicht schon abschreckend genug, verlor St. Pauli sein erstes Spiel gegen Flamengo bock- und chancenlos mit 0-2. Am 2. Tag musste St. Pauli zum obligatorischen Spiel um Platz 3 gegen Dynamo Dresden antreten, die am Vortag gegen den HSV verloren. Der NDR war live dabei und berichtet, sagen wir mal so, teileuphorisch.
Es sollte ein Fußballfest werden, aber schon nach der gestrigen Vorspeise verging den meisten Zuschauern der Appetit. Zum Spiel um Platz 3 kamen zu Beginn vielleicht 2000 Besucher, später wurden es dann gerade 4000. Kein Wunder, hatten doch auch die Trainer selbst mit etlichen Sprüchen den Wert der Sache gemindert.
Das ist auf jeden Fall die Folge der eskalierenden
Fußballleckerbissen.
Lebensmittelmetaphern.
Ja, und vor gerade einmal 7500 Zuschauern am Millerntor gewann Flamengo Rio de Janeiro das Finale des Hafenpokals gegen den HSV mit 3-1. Der spätere brasilianische Weltmeister Zinho, bei der WM 94 dann mit Brasilien Weltmeister geworden, und Altkapitän Zico reckten gemeinsam den Pokal für die Brasilianer in den Nachthimmel von St. Pauli. Für die Veranstalter war dieses Turnier der absolute Super-GAU. Am Ende musste der Hamburger Senat mit einer Ausfallbürgschaft von über 250.000 D-Mark einspringen. Und der Hafenpokal sollte der letzte seiner Art sein. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen wir als letztes international gespielt haben.
Da muss irgendein Testspiel gewesen sein.
Jetzt im Sommer gegen Hapoel. Obwohl, nee, war doch bestimmt
ja, Winterpause war ja noch dazwischen.
Aber habe ich schon wieder vergessen, gegen wen wir da gespielt haben.
Kann sein. Es ist alles nicht mehr so wie früher. Kann man ja auch mal so sagen.
Wir müssen das jetzt organisiert schaffen im Rahmen der internationalen Wettbewerbe. Also insofern strengt euch einfach mal ein bisschen an, liebe Mithörende.
Es soll auch MitarbeiterInnen im Museum geben, die bereits die Dauerkarte für internationale Spiele sich gesichert haben damals. Ja, die wollen wir nicht enttäuschen.
Ja, bis dahin habe ich zur Überbrückung noch eine andere internationale Delikatesse für euch.
Ui.
Am 22. März um 17 Uhr liest bei uns im FC St. Pauli Museum Nick Davidson aus seinem neuen Buch Forza St. Pauli auf Englisch. Es gibt ein Q&A, unterschriebene Bücher zu kaufen und die Bar ist auch geöffnet.
Sehr gut.
Und für einen Soli-Eintritt von 4 Euro könnt ihr euch gleich auch noch unsere Ausstellung mit anschauen.
Das klingt ganz fantastisch. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, unsere Sonderausstellung USP 20 hat sich dem Ende zugeneigt. Wir hatten noch einen sehr schönen großen Andrang am letzten Tag und ihr könnt euch dann schon auf das freuen, was dann danach passieren wird. Dazu dann bald mehr. Ansonsten habt ihr noch irgendwas zu sagen? Gibt es von eurer Seite noch?
Nee.
Ja, also thanks for listening.
Nichts Konkretes.
Unsere international ZuhörerInnen.
Ja.
Genau, vielen Dank beim Zuhören bei diesem Podcast-Leckerbissen, diese Delikatesse.
Genau, lasst gerne Bewertungssternchen da oder so und man kann auch beim Museum Mitglied werden oder auch spenden. Das hilft auch bei der Internationalisierung unseres Podcasts.
Genau, wir könnten ja dann mal die Asienreise nachreisen einfach.
Zum Beispiel, ja.
Wie dann, wenn ihr genug spendet, dann werden Thomas, Christoph und ich die Asienreise des FC St. Pauli nachstellen und live podcasten von jeder Station.
Genau, als so, Mitmachangebot für nur 12.000 Euro.
Ich werde mir, wenn ich vom Tor in den Sturm gehe, auch extra das Kreuzband reißen, wie Benno Larsen, unser dänischer Torwart.
Ich werde keine Schlange fangen.
Nee, keine Schlangen. Die Flora Fauna wird in Ruhe gelassen.
Das lassen wir aus. Ja.
Leave no trace.
Richtig.
Sagt man ja auch.
In diesem Sinne.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das ist es. Nein. Baris.